Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Konstantin Schreiber.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Es hat immer noch einen gewissen Glanz, wenn sich dieser Club trifft. Die Gruppe, die sich als Zusammenschluss der wichtigsten westlichen Industrieländer versteht. Und so wurde auch heute am Gipfelort im süditalienischen Apulien alles getan für einen ordentlichen Auftritt. Doch auch wenn es ihnen nicht gleich anzusehen war, kamen einige der Staats- und Regierungschefs etwas ermattet daher. Entweder weil sie gerade erst bei der Europawahl empfindliche Niederlagen kassiert haben oder weil im eigenen Land noch schwierige Wahlen auf sie zukommen. Ganz anders das Auftreten der Gastgeberin, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Vom G7-Gipfel berichtet Gudrun Engel.
Sie ist die Meisterin der Selbstinszenierung und hat hier klar das Sagen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, politisch gestärkt durch die Europawahl. Die meisten anderen, wie Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron, der britische Premier Sunak und US-Präsident Biden, sind angezählt, haben Wahlen krachend verloren oder stehen politisch auf wackeligen Beinen. Der Gipfel, dieses Mal mit weniger Fokus auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit, Sicherheitsaspekte stehen klar im Vordergrund.
Wir reden natürlich über die zwei aktuellen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten. Es gibt hier viel zu tun. Aber ich bin zuversichtlich, dass unser Austausch in diesen zwei Tagen am Ende konkrete und messbare Ergebnisse liefern wird. Eins davon, ein 50 Milliarden Dollar Hilfspaket für die Ukraine, gestützt durch Zinserträge auf eingefrorene russische Vermögen, Auszahlung einer ersten Rate noch in diesem Jahr. Deutschland und Frankreich hatten zunächst gezögert, steuerrechtliche Bedenken geäußert, dann aber schließlich zugestimmt.
Das ist ein sehr starkes Commitment, das im Übrigen auch den Ukrainerinnen und Ukrainern den Mut gibt, das zu tun, was für sie jetzt zur Verteidigung ihrer Unabhängigkeit und Souveränität notwendig ist.
Zusätzlich gibt es ein bilaterales Sicherheitsabkommen zwischen den USA und der Ukraine. Die Vereinigten Staaten sagen darin über 10 Jahre ihre Unterstützung im Krieg gegen Russland zu, mit der Absicht, die Hilfe aufrechtzuerhalten, egal wer künftig im Weißen Haus regiert. Unser Ziel ist es, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine langfristig zu stärken. Ein dauerhafter Frieden für die Ukraine muss durch die eigene Fähigkeit der Ukraine untermauert werden, sich jetzt zu verteidigen und künftige Aggressionen jederzeit abzuwehren. Das Abkommen verpflichtet Washington zur Ausbildung der ukrainischen Armee, zur Lieferung von Verteidigungsausrüstung, zu gemeinsamen Übungen, aber nicht zur Entsendung von US-Streitkräften. Selenskyj zeigt sich optimistisch, unabhängig vom Wahlausgang im November. Egal, wen das Volk wählt, es hängt meiner Meinung nach alles von der Einheit innerhalb des Staates ab. Wenn das Volk uns mehrheitlich unterstützen möchte, wird jeder Staatschef uns in diesem Kampf für die Freiheit auch unterstützen. Doppelte Hoffnung also in die US-Regierung und in die amerikanische Gesellschaft.
Und wir fragen noch mal nach bei Gudrun Engel in Bari. Gudrun, was sieht dieses Sicherheitsabkommen zwischen den USA und der Ukraine genau vor?
Also dieses Abkommen zementiert im Prinzip all das, was die USA im Prinzip schon für die Ukraine leisten. Es ist jetzt nur noch einmal festgeschrieben und eben auf einen Zeitraum von 10 Jahren. Da geht es um die Ausbildung von ukrainischen Soldaten. Es geht um gemeinsame Übungen, um Kooperationen der Rüstungsindustrie. Aber es geht vor allem natürlich auch um die weitere Lieferung von Rüstungsgütern. Wir hören, es ist ein Luftabwehrsystem Patriot im Gespräch. Präsident Biden hat dazu gesagt, ihr bekommt das früher als später und es geht darum, Geheimdienstinformationen auszutauschen. Die Ukraine verpflichtet sich im Gegenzug dazu, Reformen durchzuführen, vor allem im Justiz- und Strafrechtsbereich, weil sie natürlich so schnell wie möglich in die NATO aufgenommen werden möchte.
Also ein Abkommen über einen längeren Zeitraum. Da stellt sich ja die Frage, könnte Donald Trump, wenn er denn Präsident würde, das wieder rückgängig machen, was da jetzt beschlossen wurde?
Ja, und genau das ist so ein bisschen das Problem. Das ist jetzt ein Abkommen zwischen zwei Regierungen, nämlich der ukrainischen und der amerikanischen. Und natürlich kann das jede weitere neue amerikanische Regierung jederzeit wieder aufkündigen und rückgängig machen, weil es eben nicht durch den Kongress, also durch das Parlament, ratifiziert wurde. Und das ist etwas, was in den Vereinigten Staaten ja auch schon häufiger passiert ist. Wir erinnern uns an das Pariser Klimaabkommen. Obama hat damals gesagt, er macht mit. Dann hat Trump das Ganze am ersten Tag seiner Amtszeit aufgekündigt und Präsident Biden ist dann wiederum am ersten Tag seiner Amtszeit eingetreten. Wir sehen das unter anderem auch bei der Weltgesundheitsorganisation. Auch da ist Trump ausgetreten, Biden wieder ein. Das ist also ein gewisser Zickzackkurs in den Vereinigten Staaten, weil wir ja eben nur dieses Zwei-Parteien-System haben, wo sich die beiden ja immer gegenseitig die Linie vorgeben und das dann ein gewisser Zickzackkurs ist.
Gudrun Engel, vielen Dank für deine Einschätzung heute Abend. Danke. Die Mauer zwischen Ost und West, die ist längst weg. Und doch scheint da noch was zu sein. Eine sichtbare Scheide, wie hier das grüne Band, das sich auf fast 1400 Kilometern entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze als einmaliges Biotop durch Deutschland schlängelt. Was Ost und West nach der Europawahl politisch irritierend deutlich unterscheidet, sind zwei weitere Farben, Blau und Schwarz. Schwarz für die Union, die in den westlichen Bundesländern insgesamt am besten abgeschnitten hat. Blau für die AfD, die in fast allen ostdeutschen Wahlkreisen stärkste Kraft wurde. Mit diesem Farbkontrast verbinden sich Sorgen und auch Fragen. Unsere Autoren haben sich hier wie dort auf die Suche nach Antworten begeben.
Bad Salsungen in Thüringen. Wie fast jede Woche wird auch an diesem Montag auf dem Marktplatz demonstriert. Gegen die Politik der Bundesregierung. Die, mit denen wir hier geredet haben, wählten die AfD. Dass ihre Partei gewonnen hat, erklären sie sich so.
Weil wir im Osten schon lange genug eingesperrt waren und jetzt die Scheißpolitik wieder erleben von der Ampel. Wir haben die Schnauze voll von der Regierung. Und das ist im ganzen Osten so.
Was glauben Sie, warum im Westen anders gewählt wurde?
Weil die Mentalität ganz anders ist. Man muss den Unterschied sehen. Wir sind mehr fürs Volk und die sind mehr für ihr eigenes. Das Finanzielle immer nur und das ist bei uns eben nicht.
Das kommt ganz drauf an, wie sie den Menschen an den Geldbeutel gehen. Da entscheidet sich das. Und im Westen gibt es noch genügend Reserven aus den fetten Jahren. Da haben viele noch Eigentumswohnungen, Ferienwohnungen und den ganzen Kram, gute Jobs, was hier nicht viele hatten.
Wie in den meisten Landkreisen Ostdeutschlands wurde auch in Bad Salsungen die in mehreren Bundesländern als rechtsextremistisch eingestufte AfD stärkste Kraft. Rund 50 Kilometer weiter jenseits der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze liegt die Partnerstadt Bad Hersfeld. Hier bekam die CDU die meisten Stimmen. Die AfD landete mit 17,8% auf dem dritten Platz. Wie blicken die Menschen hier auf das Wahlergebnis im Osten?
Ich würde fast vermuten, dass sich einige abgehängt fühlen und nicht mitgenommen.
Sie haben alles weggenommen gekriegt, sie haben ihre Arbeit verloren. Und jetzt kriegen sie noch alle möglichen, sagen wir nicht mal Ausländer, sondern Migranten rein. Die kriegen alles hinten reingeschoben.
Ich mache jetzt Abi, ich bin fast fertig. Da habe ich auch Uni und Arbeitssuche geguckt. Und da habe ich geguckt, ja, dass durchschnittlich die da im Osten noch wesentlich weniger verdienen.
Bei der Wende wurde ja auch relativ wenig dann vom Osten übernommen her, vom ganzen System. Und da fühlen sie sich dann wahrscheinlich auch zurückgelassen.
Im Zentrum von Bad Hersfeld wurde aus der 68er-Bewegung heraus das Buchcafé gegründet. Ein Ort für Lesungen, Konzerte und Veranstaltungen. Doch auch hier ist es schwierig, alle Bevölkerungsgruppen anzusprechen.
Wir haben hier auch Regionen, auch Stadtteile, wo Bürger leben, die kommen gar nicht ins Buchcafé. Sondern die leben in ihrer Welt, die hören sich die Parolen an und bilden sich ihre Meinung. Aber eine Meinung, die vielleicht nicht zu Information und wissensbasiert ist. Und das ist für mich so ein Punkt, da müssen wir ran. Egal ob in Ost oder in West.
In Bad Salsungen versucht Tim Zeitler mit der Demokratiewerkstatt Jugendlichen und Vereinen gelebte Demokratie zu vermitteln. Er findet, die Zivilgesellschaft im Osten sei hier nicht so ausgeprägt und es brauche deshalb mehr Orte, wo Menschen sich austauschen können.
Jetzt im Wahlkampf, in der Kommunalwahl, hat das viel zu wenig stattgefunden, finde ich. Also die Leute müssen viel mehr aktiv in diese ganzen Prozesse einbezogen werden.
Ost und West, vereint und trotzdem mit unterschiedlichen Erfahrungen, aber auch Perspektiven.
So gibt es viele spannende Fragen zum Warum und wie umgehen mit dieser Situation, mit den Unterschieden. Darüber spreche ich mit Ratsch Kollmorgen, Soziologe von der Universität Görlitz-Zittau. Guten Abend, Herr Kollmorgen.
Hallo, Frau Wilmer.
Es gab im Beitrag viel Verständnis von den Befragten in Bad Hersfeld für die ostdeutschen Landsleute. Ich habe aber letztens auch wieder den Spruch gehört, was machen wir bloß mit den Ossis? Die sind doch alle schon abgedriftet ins Extreme. Was würden Sie darauf antworten?
Ja, ich würde mich zunächst mal freuen, dass die allgemein geteilte Behauptung, dass Westdeutsche sich gar nicht für Ostdeutsche interessierten, jedenfalls in diesem Fall, nicht stimmt, weil man sich ja informiert zeigt und offensichtlich sich auch mit den Problemen der Ostdeutschen auseinandersetzt. Und zum anderen, finde ich, sollten wir schon noch mal festhalten, dass wir bei einer Zustimmung für die AfD um die 30% in den ostdeutschen Bundesländern ja 70% haben, also allemal zwei Drittel, die liberale und demokratische Parteien gewählt haben. Also insofern stimmt es mit Sicherheit nicht, dass der gesamte Osten extremistisch orientiert wäre.
Nee, das stimmt nicht. Aber eine Nachwahlbefragung zur Europawahl hat ergeben, dass jetzt deutlich mehr Leute die AfD aus Überzeugung gewählt haben. Trotz oder gerade wegen rechtsextremer Tendenzen. Da kommen jetzt viele nicht mehr mit. Wie können Menschen, ob bewusst oder unbewusst, rechtsextremen Ideologien folgen?
Naja, also die Tatsache, also wenn ich diese Zahlen noch richtig im Kopf habe, reden wir von ungefähr 50% der Befragten, also in dieser Nachwahlbefragung der Menschen, die die AfD gewählt haben. Das ist in der Tat eine Zahl, die zunächst mal beeindruckt. Aber ich würde ein bisschen davor warnen, das gleichzusetzen mit einer rechtsradikalen, rechtsextremistischen Einstellung. Es gibt eben auch die, die teils aus Trotz das jetzt noch besonders betonen, dass sie sich mit der AfD auch inhaltlich, auch ideologisch gemein machen. Und es gibt die, die, weil sie diese Wahlprogramme auch nicht wirklich kennen, also wer von denen liest die Wahlprogramme oder das Parteiprogramm der AfD, das macht wirklich nur ein sehr kleiner Prozentsatz. Das sind vielfach Menschen, die diese grundlegende Kritik der AfD an der Regierungspolitik teilen, das ist für die das Allerwichtigste, also diese grundsätzliche Protestorientierung. Mhm. Und insofern teilen sie auch die Überzeugungen, die die AfD vorträgt. Also ich würde deutlich davor warnen, dass man das in eins setzt, dass man das gleichsetzt, sondern es geht nach wie vor den allermeisten Menschen, das sagen jedenfalls unsere Untersuchungen, wir reden ungefähr von einem Drittel, die wir als gefestigt rechtsextremistisch einstufen würden, also der AfD-Wählerinnen und Wähler, und zwei Drittel, die relativ offen sind, auch für andere Parteien.
Aber dass man das Parteiprogramm nicht richtig liest und deshalb falsche Annahmen hat, das gilt ja im Osten wie im Westen. Die Rechtspopulisten und auch die Rechtsextremisten feiern ja in den ostdeutschen Bundesländern tatsächlich deutlich größere Erfolge. Warum dann gerade der Osten?
Also die Kurzantwort, und das ist eine wirklich große Frage, aber die Kurzantwort würde ich so versuchen. Also zum einen haben wir im Osten nach wie vor, auch nach 30, fast 35 Jahren deutsche Vereinigung und Transformation, es vielfach mit wirtschaftlich-sozialen Lagen zu tun, die von den Westdeutschen abweichen. Das heißt, wir haben es mit Menschen zu tun, die wie kleine Gewerbetreibende, aber auch Beschäftigte in Industriebetrieben nicht nur deutlich weniger verdienen, sondern die vielfach, jedenfalls stärker, prekär beschäftigt sind, die das sind, was wir heute gerne vulnerabel nennen. Also so wie Krisen auftreten, sind sie unmittelbar betroffen. Also es gibt keine Rücklagen, auf die man zurückgreifen kann. Also diese wirtschaftlich-soziale Verletzbarkeit, die scheint mir wichtig zu sein in diesen höchst unsicheren, krisenhaften Zeiten heute. Und wenn wir uns jetzt mal Regionen anschauen wie Gelsenkirchen in Westdeutschland, da haben ja auch fast 25% die AfD gewählt. Das zeigt also, dass das nicht etwas Urostdeutsches ist im Sinne einer Einprägung einer lang andauernden ostdeutschen Mentalität, jedenfalls nicht nur, sondern auch mit den aktuellen Lagen, mit den unmittelbaren Erfahrungen der Menschen zusammenhängt. Und die zweite Antwort, die bezieht sich allerdings auf die Geschichte sowohl der DDR, die Art und Weise, wie das politische System damals funktioniert hat. Und das hat ja nun mal ganz anders funktioniert als unser demokratisches, parlamentarisch-repräsentatives System. einerseits und andererseits auch die Geschichte der Vereinigung und Transformation. Und viele Menschen verbinden damit nach wie vor sehr tiefgreifende Enttäuschungen, ja, das Nicht-Erfüllen von Erwartungen und Versprechen. Und das hat sie tief beschädigt, auch gegenüber der Einstellung, gegenüber dem demokratischen System. Und viele von ihnen erwarten von dem nichts mehr. Und die gegenwärtige auch Eskalation von Problemen im Regierungshandeln trägt die Überzeugung mit, dass dieses System und dass die Eliten es einfach nicht schaffen, die politischen Probleme zu lösen. Und da kommt eine Protestpartei wie die AfD gerade recht. Die scheint genau das auszudrücken.
Was lässt sich nun tun, damit die Menschen sich nicht abgehängt und ungehört fühlen, sondern als Teil eines Ganzen?
Ich denke, dass wir auf der einen Seite zuerst so etwas wie eine neue Wahrhaftigkeit gegenüber den gesellschaftlichen Problemlagen brauchen, mit denen wir konfrontiert sind. Wir befinden uns heute in einer tiefgreifenden Transformationsperiode. Und das bedeutet, dass es auch große Herausforderungen geben wird für jeden Einzelnen, aber auch für das gesamte System. Und das scheint mir auch in der politischen Klasse noch nicht so angekommen zu sein, wie es sein müsste. Zweitens glaube ich, dass wir über politische Parteigrenzen, über politische, soziokulturelle Milieus hinweg wieder mehr ins Gespräch kommen müssen, dass wir den anderen anerkennen, dass er nicht von vornherein als jemand erscheint, der eigentlich nicht legitimer Teil des politischen Betriebs ist. Und das kann in projektförmiger Arbeit bestehen, in gemeinsamen Projekten. Also da ist vieles denkbar, bis hin zu einem sozialen Pflichtjahr, wo Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen können, miteinander kommunizieren, sich wechselseitig verstehen lernen. Und ich würde auch sehr dafür werben, dass wir in der politischen Bildung deutlich kreativer und gerade auch auf die Gruppe der Kinder und Jugendliche zielend mehr leisten müssen, damit wir das Wissen vermitteln und auch einüben, was demokratische Partizipation heißt.
Sagt Ratsch Kollmorgen, Soziologe an der Hochschule Görlitz-Zittau. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Gerne.
Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Kluge Köpfe, die brauchen wir gerade in Deutschland ganz dringend für unseren Wohlstand. Da sind sich die Fachleute ziemlich einig. Denn in einem Land, das weitgehend ohne Bodenschätze auskommen muss, braucht es eben gute Ideen als Ressource. Und deshalb muss in diese Köpfe investiert werden. Zumindest, wenn die jungen Leute von zu Hause nicht genug Geld mitbringen für Schule, Studium oder Ausbildung. Heute wurde im Bundestag beschlossen, dass die BAföG-Sätze angehoben werden und mehr Junge einen Anspruch auf finanzielle Förderung bekommen. Ann-Britt Backenbüll und Kerstin Peitzer.
Uni Hamburg. Ein paar Studierende treffen sich zum Grillen. Und weil heute im Bundestag über das BAföG debattiert wurde, ist das auch hier Thema. Denn fast alle hier bekommen die finanzielle Unterstützung.
Also BAföG reicht nicht aus, von dem kann man nicht mal die Miete zahlen. Also ich bin noch im Café und arbeite zweimal die Woche. Und also ist eine gute Stütze so, aber es reicht absolut nicht.
Ich bin gezwungen zu arbeiten, um nicht unter dem Armutsniveau zu leben.
Einige hier warten auch schon seit Monaten auf die Auszahlung ihres Geldes, sind frustriert über die Bürokratie und können sich wenig freuen.
Das ist einfach nur jetzt ein bisschen mehr Geld, was man sowieso verloren hat durch Inflation.
Und darum geht es. Der BAföG-Regelsatz steigt zum kommenden Semester um 5%, konkret von 452 auf 475 Euro. Der Wohnzuschlag wird von 360 auf 380 Euro erhöht und der Elternfreibetrag steigt um 5,25%, damit mehr junge Menschen BAföG bekommen können. Dazu kommt noch eine Starthilfe von 1.000 Euro für junge Menschen aus ärmeren Familien. Die Ampel jedenfalls ist stolz auf die Reform.
Und wir setzen alles daran, dass das BAföG wieder mehr junge Menschen erreicht, deren Eltern sie finanziell nicht ausreichend unterstützen können. Schon gar nicht bei den derzeitigen Lebenshaltungskosten.
Und wenn wir Bildung für alle wollen, dann müssen wir es auch allen ermöglichen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern.
Dass es jetzt zu dieser Erhöhung kommt, war eigentlich nicht geplant. Erst nach heftigem Druck von Studierendenvertretungen einigten sich die Ampelfraktionen auf die Novelle. Die Union kritisiert das neue BAföG als eine nur marginale Nachbesserung, die nicht ausreiche.
Wir brauchen diese jungen Leute mit Perspektive, Vision und Einsatzbereitschaft. Den Bürgergeldempfängern geben sie 12% mehr und das sind ihnen nicht die Studenten wert. 12% müssten die eigentlich kriegen, um wenigstens eine Gleichbehandlung an dieser Stelle zu erhalten.
Die AfD enthält sich bei der Abstimmung im Bundestag, fordert aber eine Nullrunde für die Studierenden.
Schon heute, meine Damen und Herren, bricht ja jeder dritte Student sein Studium ergebnislos ab. Dafür müssen schließlich andere bezahlen.
Trotz der Erhöhung 380 Euro für Wohnkosten. Dafür ist in kaum einer deutschen Hochschulstadt ein Zimmer zu bekommen.
Mehr Geld für bedürftige Schüler, Studenten und Auszubildende. Dazu die Meinung von Wolfgang Wirz-Nentwich vom Saarländischen Rundfunk.
Einerseits eine kleine Anpassung ist besser als gar nichts. Und die neue Starthilfe von 1.000 Euro für Studierende aus besonders bedürftigen Familien ist zumindest ein Anfang. Andererseits die Entwicklung des gesamten BAföG-Systems ist ein bildungspolitischer Skandal. Die Freibeträge und die Fördersätze hinken seit vielen Jahren der tatsächlichen Kostenentwicklung weit hinterher. Fast 9 von 10 Studierenden bekommen inzwischen gar nichts mehr, viele andere eindeutig zu wenig. Nebenjobs sind in vielen Studiengängen mit hoher Präsenzpflicht kaum machbar. Und das trifft nicht nur die Studis selbst, sondern genauso hart ihre Eltern. Das Leben in den Unistädten ist, Entschuldigung, sauteuer geworden. Die Mieten gehen durch die Decke, die Lebensmittelpreise ebenso. Und für immer mehr Familien, die gerade so an der Fördergrenze entlangschrammen, ist es eine enorme finanzielle Belastung, wenn ein oder mehrere Kinder ein Studium anstreben. Also genau die in Sonntagsreden so gerne zitierten, fleißigen Leute, die jeden Morgen den Wecker stellen und den Laden am Laufen halten. Meine Meinung, da muss man noch mal ganz grundsätzlich ran. Wie wäre es denn, wahlweise auch Fördersätze anzubieten, mit denen man wirklich gut über die Runden kommt, aber dafür als Vollkredit zu fairen Konditionen? Das gab es früher auch schon mal und dann könnte jede und jeder selbst entscheiden, wie er oder sie es machen will. Und es wäre noch klarer, dass es hier nicht um ein Almosen geht, sondern um eine Investition in die junge Generation. Denn die ist und bleibt der einzige Rohstoff und der größte Schatz, den unser Land zu bieten hat.
Die Meinung von Wolfgang Wirz-Nentwich und weitere Nachrichten des Tages hat jetzt Konstantin für uns.
Bund und Länder haben sich im Streit über die Digitalisierung der Verwaltung geeinigt. Der Vermittlungsausschuss machte gestern Abend den Weg frei für das Online-Zugangsgesetz. Es sieht vor, dass etwa An- oder Ummeldungen künftig online erledigt werden können. Dafür ist ein persönliches digitales Bürgerkonto geplant. Das Gesetz bezieht sich vorerst nur auf den Bund, soll aber auch ein Modell für Länder und Kommunen sein. Der Bundestag hat in einer Aktuellen Stunde über Konsequenzen aus dem Messerangriff in Mannheim debattiert. Die Unionsfraktion forderte, Gefährder und Straftäter konsequent abzuschieben. Der Antrag bekam aber keine Mehrheit. Der mutmaßliche Täter von Mannheim war 2014 aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Bei dem Angriff vor knapp 2 Wochen wurden mehrere Menschen verletzt. Ein Polizist so schwer, dass er im Krankenhaus starb. Weltweit sind wieder mehr Menschen auf der Flucht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk meldet einen historischen Höchststand. Nach dem Bericht gab es Ende vorigen Jahres mehr als 117 Millionen Flüchtlinge. Mehr als die Hälfte von ihnen, nämlich 68 Millionen, sind Binnenflüchtlinge. Das heißt, sie haben ihren Wohnort verlassen, sind aber in ihrem Land geblieben. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wechselt überraschend den Trainer. Der Verein teilte mit, Edin Terzic habe um die sofortige Auflösung seines Vertrages gebeten. Und auch für Nationalspieler Mats Hummels ist die Karriere beim BVB nach Informationen der Ruhr-Nachrichten vorbei. Die Zeitung meldet, er bekomme keinen neuen Vertrag. Die deutsche Wirtschaft nimmt offenbar allmählich wieder Fahrt auf. Gleich mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognosen im Vergleich zum Frühjahr leicht angehoben. Die Fußball-Europameisterschaft, die morgen beginnt, könnte eine wichtige Rolle dabei spielen. Mehr dazu von Markus Görner.
Die EM soll ein Konsumtreiber für Wirtschaftsbereiche wie Einzelhandel, Gastronomie und Hotels werden. Sie dürfen in den 4 Wochen EM auf mehr Geschäfte hoffen. Gestiegene Löhne, eine gesunkene Inflationsrate und niedrigere Zinsen könnten die Konsumlust ankurbeln. Die EM ist mit ein Grund, warum Wirtschaftsforscher die Wachstumsprognose anheben. Die Ökonomen zum Beispiel vom Essener RWI-Institut prognostizieren, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr statt nur um 0,3 um 0,4% wächst. Für nächstes Jahr erhöhen sie die Wachstumsprognose von 1,2 auf 1,5%. Die Risiken hätten sich verringert, einige aber bleiben auch, wie die gerade möglichen internationalen Handelssanktionen.
Wenn morgen die Fußball-EM in Deutschland startet, ist das auch eine schöne kleine Ablenkung für viele. Weil nicht immer nur Krisen und Kriege. Für dieses Team allerdings ist Ablenkung kaum möglich. Die Palästinenser haben zwar keinen eigenen Staat, aber eine eigene Nationalmannschaft, die bei der EM nicht dabei ist. Aber seit 1998 ist Palästina vollständig anerkanntes Mitglied des Fußballweltverbands FIFA. Deshalb träumt das Team gerade von der Qualifikation für die Weltmeisterschaft, obwohl die Umstände nicht schwieriger sein könnten. Ramin Sina.
Wenn der Ball rollt, können sie den Schmerz kurz verdrängen. Training in Kriegszeiten für die palästinensische Nationalmannschaft. Sie müssen im Ausland spielen. Sportstätten in Gaza sind völlig zerstört. Viele von ihnen erzählen, sie haben durch israelische Bomben Freunde, Familie, frühere Mitspieler verloren. Der Fußball steht eigentlich nicht im Vordergrund und doch hilft er ihnen, ihre Botschaft in die Welt zu tragen. Ich spiele für meine Familie, meine Freunde in Gaza, all jene, die wir lieben, von denen so viele ihr Leben verloren haben. Wir spielen für sie und für die palästinensische Sache. Hoffentlich können wir eines Tages zurückkehren nach Palästina und dort spielen, damit unsere Fans uns im Stadion zujubeln können und nicht nur vor dem Fernseher. Noch gilt Heimspiele in Katar, im Schatten der Skyline von Doha. Ausgerechnet dort, wo bislang vergeblich über einen Waffenstillstand zwischen Hamas und Israel verhandelt wird, verfolgt das palästinensische Fußballteam den Traum der ersten WM-Qualifikation. Möglich, weil der Sport anders tickt als die Politik. Die FIFA hat im Gegensatz zur UN Palästina als vollwertiges Mitglied anerkannt. Aus Gaza schicken uns die Menschen Nachrichten, wenn wir ein Spiel gewinnen. Die Leute schicken Videos, wie sie gemeinsam in den Zelten mitfiebern. Mehr Motivation geht doch gar nicht. 1600 verwundete Menschen aus Gaza sind seit Kriegsbeginn in Katar untergekommen. In Wohnungen, einst gebaut für Fußballfans vor der letzten Weltmeisterschaft. Mamdouh Khalil hat durch einen israelischen Raketenangriff sein rechtes Bein verloren. Er, seine Frau Sahar und die Kinder erhalten nun in Katar medizinische Versorgung. Die Familie liebt Fußball. Dass Palästina eine Mannschaft hat, gibt ihnen das Gefühl, sie werden gesehen. Wir hoffen auf die weltweite Anerkennung als Staat. Wir wollen Freiheit, Frieden, in Sicherheit leben und in Würde. Wann immer er kann, geht er ins Stadion. Von der Tribüne aus unterstützt Mamdouh die palästinensische Mannschaft im Kampf um einen WM-Platz. In roten Trikots gilt für die Palästinenser gegen den Libanon verlieren verboten. Ein Tor bejubeln dürfen die Fans nicht, zittern, weil die Stürmer nicht treffen. Und doch reicht den Palästinensern das 0:0, um in die nächste Quali-Runde einzuziehen. Sie sind weiter im Rennen um einen Platz auf der größten Fußballbühne. Ihr Wunsch, Palästina bei der WM und vor allem Frieden in der Heimat.
Auf der großen europäischen Fußballbühne geht morgen der Vorhang auf. Party- und Lichterfestival gab es an einigen der 10 EM-Spielorte, aber schon vorher, wie hier in Frankfurt am Main. Und auch wenn viele das Wort Sommermärchen wirklich nicht mehr hören können, weil es allzu oft strapaziert wurde, die meisten hätten bestimmt nichts dagegen, wenn es zu einer Neuauflage käme. Und das Gute ist ja, man muss kein Fußballfanatiker und Taktikfuchs sein, um sich mitreißen zu lassen. Es reichen Spaß am Event, am Kaltgetränk und an reichlich Dekorationsschnickschnack, wie Ingrid Bertram und Lucius Zöller zeigen.
Sie ist fast fertig, die Rullichstraße in Essen-Altendorf, ein einziges Fahnenmeer. Das ist sein Werk. Achim Klimek schmückt bei jeder WM und EM aufs Neue alle Häuser penibel mit den Fahnen der teilnehmenden Länder. Dieses Jahr ist die Botschaft eindeutig. Klimek hofft auf ein neues Sommermärchen. Dabei ist der Kummer schon gewohnt.
Die letzten drei Turniere hast du aufgebaut, hast du Mühe reingesteckt, monatelang. Und sie ist in der Vorrunde ausgeschieden. Und dafür habe ich gedacht, machst du das oder machst du das nicht?
Jetzt machst du es wieder.
Jetzt mache ich jetzt wieder, warum, kann ich auch sagen, das ist wie eine Ehe, ja, es gibt gute und schlechte Zeiten.
Wird es wieder gelingen, das Sommermärchen? Im Dortmunder Zoo orakelt Orang-Utan Walter über den Ausgang des ersten Spiels Deutschland gegen Schottland. Mit einem Futtertrog entscheidet er sich für den Gewinner. Der Orang-Utan gilt als erfahren. Schon seit 20 Jahren gibt Walter recht zuverlässig seine Prognose für Fußballspiele ab. Diesmal gibt es Interpretationsspielraum.
Ich würde sagen, er hat ja kurz gezögert, hat sich die Eimer angeschaut, ist dann ja sehr entschlossen zum Deutschland-Eimer gegangen. Und deswegen würde ich sagen, ist der Tipp eigentlich schon eindeutig, dass Deutschland gewinnt. Aber er hat sich dann auch noch dem Schottland-Eimer zugewendet, sodass das vielleicht eine knappe Angelegenheit wird.
Hier wird am Sommermärchen gearbeitet. In der Fußballstadt Dortmund ist die Vorbereitung der sogenannten Fanzone in vollen Zügen. Allein hier sollen rund 6.500 Fans die Spiele gucken können. Letzter Rundgang des Planungsstabs der Stadt. Morgen muss alles fertig sein.
Es ist enorm viel zu tun, aber es macht auch Spaß. Also das einfach zu sehen. Wir hoffen einfach, dass wir ab morgen hier wirklich ganz, ganz, ganz tolle Fußballfeste veranstalten können und die auch dann erleben können, dass wir es auch selber ein bisschen genießen können.
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht auffällt, in Dortmund sind schon viele internationale Fans unterwegs, so wie Paul Heimdahl aus Norwegen.
Ich glaube, das wird eine großartige Atmosphäre. Menschen aus aller Welt, die vereint Fußball schauen und es genießen. Wir sind Fans aus Albanien und sind für das Spiel gekommen. Am Samstag werden wir Italien schlagen.
Die Schotten sind nicht zu übersehen.
Ich sollte gar nicht hier sein. Mein Boss weiß nichts davon. Ich bin nur für das erste Spiel da und möchte so viel sehen wie möglich.
Hier fließt das Bier, die Lager sind voll. In der Traditionskneipe zum Alten Markt freut man sich auf die internationalen Fans.
Hier ist genau fast wie im Stadion, das heißt immer die Hölle los.
Das Sommermärchen, es kann wieder gelingen. Achim Klimek hofft, dass sich diesmal seine Arbeit gelohnt hat.
Tja, und wenn es dann tatsächlich ein neues Sommermärchen geben soll, dann bräuchten wir ja auch noch Sommerwetter, Sven. Kannst du uns Hoffnung machen?
Ja, Hoffnung kann ich immer machen. Also auch zum Beispiel für 2028, wie es da aussieht. Man weiß das alles nicht so genau. Da könnte vielleicht noch Orang-Utan Walter, der hat mich eben wirklich massiv begeistert. Vielleicht kann der ja auch Wettervorhersage mal gucken. Was ich im Moment, um auch mal was Konkretes zu antworten, sagen kann, morgen haben wir uns ein bisschen vorbereitet. Wie sieht es denn in München aus, wenn das Spiel stattfindet, und haben das hier mal auch fahnentechnisch vorbereitet. 21 Uhr, die Kombination der Worte wechselnd und bewölkt, habe ich ja im Moment schon hofft drauf, und das ist wahrscheinlich dann auch wieder so. 17 Grad die Temperatur, naja, Sommermärchen, aber es ist auch nicht kühl. Und jetzt kommt der 15-Tage-Trend. Wir bleiben an der Stelle in München. Und was Sie sehen, da kommt tatsächlich ein Schwall Sommer zum Beginn der kommenden Woche. Montag, Dienstag, da geht es in Richtung 30 Grad. Und danach ist es im Moment noch sehr unsicher, wie es weitergeht. Es gibt Modelle, die zeigen einen weiteren Temperaturanstieg. Da könnte das in München dann auf 32, 34 Grad laufen. Es gibt aber auch andere, die zeigen, zack, einmal den Weg nach unten. Und im Moment müsste man für Donnerstag sagen, 18 bis 34 Grad. Das ist eine Prognose, die noch nicht so richtig taugt, werden wir in den nächsten Tagen weiterverfolgen. Jetzt aber kann man sehr deutlich sehen, dass eine Warmfront in der Nacht zu uns reinkommt. Anhand der Wolken sieht man das. In der Osthälfte ist es noch ziemlich aufgeräumt, langsam verdichten sich die Wolken. Und morgen vor und auch Nachmittag ist dann eher in der Westhälfte vereinzelt vorübergehend auch mal in Baden-Württemberg und Bayern ein bisschen Getröpfel unterwegs. Weiter nach Osten reißt es häufiger auf und hier sieht man immer mal wieder die Sonne, weil die Front so ein bisschen zerfleddert. Die Frühtemperaturen unter den Wolken meist bei 12 bis 14 Grad, sonst eher bei 6 bis 11. Und der morgige Vormittag, hätte ich fast gesagt, der morgige Nachmittag, ist dann so temperiert, dass wir meistens zwischen 19 und 23 Grad liegen. Wie gesagt, 17 dann abends in München. Und das hier, das sind die Aussichten. Da gilt nochmal das zentrale Wort wechselhaft. Immer wieder Schauer und Gewitter am Samstag. Am Sonntag wird es dann insgesamt ruhiger, Schauer und Gewitter eher im Nordwesten, sonst häufiger mal Sonnenschein. Und dann im Süden und auch in der Osthälfte unseres Landes durchaus 25, 26 Grad. Und 25 Grad, das ist, Jesse, ja die berühmte Definition eines Sommertages.
Wir halten uns einfach an dem Schwall Sommer fest, von dem du gesprochen hast. Und dann gucken wir, dass wir Walter irgendwie zu dir kriegen, ne? Wenn ihr schon
das
so gut miteinander
so
könnt.
Bitte,
vielen Dank,
bitte,
lieber Sven.
Ihn.
Das waren für heute unsere Tagesthemen. Jetzt folgt Satire bei Extra 3.
Und aktuelle Nachrichten, die haben wir jederzeit für Sie auf tagesschau.de.
Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Einen schönen Abend noch.
Tschüss.
Tschüss.